Passt das alles? Okay, wir können loslegen. Und zwar ist das so, heute gibt es die Predigt nicht als klassische Predigt, sondern eher als so eine Art Recap. Stellt euch vor, ihr habt irgendeinen Freund, erzählt euch von einer spannenden Serie bei Netflix oder Amazon oder irgendwo. Und ihr guckt, oh, es gibt schon 4, 5, 7, 8 Staffeln. Und ihr habt jetzt nicht die Zeit, irgendwie alle 3 oder 4, 5 Staffeln, die vorher liefen, ihr habt einfach nicht die Zeit, die alle rein zu bingen, ne? Weil ihr habt ja noch einen normalen Job und so, das geht nicht. Also schaut man sich oder liest man sich eine Recap oder so eine Zusammenfassung an. Oder ganz oft kommt dann in der Serie, was bisher geschah. Und das fasst dann so ganz grob das zusammen. Und Weihnachten ist genauso. Es ist ja eingebettet in einen heilsgeschichtlichen Kontext. Da ist eine ganze Menge vorher passiert. Um genau zu sagen, so viel ist da vorher passiert. Also, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber das sind mehr Seiten als das. Das ganze Alte Testament ist passiert. Es sind schon einige Staffeln gelaufen. Und tatsächlich, das sollte man wissen, und das macht vielleicht auch Sinn, zu wissen, was bisher geschehen ist. Und so fangen wir an mit unserer ersten Zusammenfassung, unserem ersten Recap, was bisher geschah, Staffel 1. Und Staffel 1 fasse ich mit 3 Versen zusammen. Einmal Genesis 3, Vers 7. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Wir sind in Eden, im Paradies, Adam und Eva, die ersten Menschen. Es gibt noch keine anderen, es gibt nur 2 Menschen und Gott. Diese 2 Menschen haben den Auftrag, ihr sollt fruchtbar sein, ihr sollt euch vermehren, ihr sollt über die ganze Erde herrschen, verantwortungsbewusst die Erde regieren und sich darum kümmern, die Schöpfung bewahren, dafür sorgen, dass es all der ganzen Natur, den Tieren, allen gut geht. Das war der Auftrag. Die Menschheit sollte über diesen Planeten herrschen. Und es gab eine Möglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden. Und das war, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und es kommt, wie es kommen muss, in einer spannenden Serie. Natürlich geht es schief, sonst wäre das Ding ganz schnell zu Ende. Und die 2 Menschen entscheiden sich gegen Gott. Und das ist das erste Resultat davon. Ihnen gingen die Augen auf, die waren nicht vorher blind. Aber bestimmte Aspekte ihres Daseins waren ihnen nicht bewusst. Und das hat Gott natürlich nicht gemacht, um ihnen irgendetwas vorzuhalten, sondern das hat Gott gemacht, um sie vor etwas zu bewahren. Sie merken, hier ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass der Mensch auf sich selber schaut. Es ist ein bisschen unglaublich für uns heute, aber tatsächlich, Gott hat den Menschen eigentlich nicht so geschaffen, dass wir selbst auf uns selbst schauen, dass wir über uns selbst reflektieren oder über uns selbst nachdenken. Zumindest in der Anfangsphase war das nicht vorgesehen. Und das ist eine Folge des Sündenfalls. Das klingt zuerst mal ein bisschen harmlos, das kann ja gar nicht so schlimm sein, ne? Weil heute ist das ja normal. Jeder von uns wächst ja damit auf, über sich selbst nachzudenken mit Gedanken wie, wie stehe ich vor den anderen da, wie wirke ich auf den anderen und all sowas. Ja. Adam und Eva hatten das vorher nicht. Und das ist die allererste selbstbezogene egoistische Handlung und der Mensch fängt auf einmal an, um sich selber zu kreisen. Und zum ersten Mal spürt der Mensch einen Mangel. Zum ersten Mal verspürt der Mensch eine Unvollkommenheit, ein Zu-Kurz-Kommen. Und es geht ja noch weiter. Der nächste Vers aus Staffel 1. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Ja, und diese Frage: Adam, wo bist du? Adam heißt Mensch. Mensch, wo bist du? Das ist wirklich eine Frage. Das Echo dieser Frage klingt heute immer noch nach in einem jeden Herzen, im Verstand, im Bewusstsein eines jeden von uns. Wo bist du hingekommen? Und das ist nicht eine Frage, eine geografische Frage, an welchem Ort bist du und in welcher Stadt lebst du, sondern das ist eher eine qualitative, eine Frage nach der Qualität deines Wesens. In was für einen Zustand bist du gekommen? In der Geografie gibt es den echten Norden. Da gibt es diesen Begriff im Englischen, im Deutschen heißt der, die Deutschen haben dem einen ganz komischen Namen gegeben, aber im Englischen gibt es diesen Begriff the true north, der wahre Norden. Und ein normaler Kompass, der zeigt immer den magnetischen Norden an. Und in unseren Breitengraden funktioniert das auch super, weil der Fehler zwischen den beiden ist relativ gering, aber das funktioniert nicht überall auf der Welt. Ein paar Seefahrer haben da ordentlich Lehrgeld bezahlt. Ne? Das sind nach Norden gefahren und nicht angekommen. Weil der Kompass, den wir in uns haben, unser innerer moralischer Kompass, der hat nicht mehr diese absolute Ausrichtung. Er zeigt nicht mehr auf den wahren Norden. Und all das, was wir mit uns selber besprechen, und das habt ihr sicherlich schon mal erlebt, ne, all die Beratungen, die wir mit uns selbst führen, wie oft haben die uns schon, obwohl wir anscheinend alles bedacht hatten, obwohl wir mit dem besten Wissen und Gewissen gehandelt haben, wie oft hat es dazu geführt, dass wir in bester Absicht ein Ergebnis herauskam, was überhaupt nicht vorhersehbar war. Ja, wir sind nicht da angekommen, wo wir eigentlich ankommen wollten. Der Mensch hat seinen echten Norden verloren, seinen objektiven Maßstab, und wir sind alle unserer Subjektivität unterworfen. Jeder sieht oder nimmt die Wirklichkeit anders wahr. Ja, Paulus nennt das in Römer 3, alle Menschen sind Lügner. Ein jeder baut sich seine eigene Wahrheit. Jeder nimmt Dinge anders wahr. Und das bedeutet nicht, dass es die objektive Wahrheit nicht gibt. Die gibt es. Aber trotzdem, keiner von uns sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Und da gibt es eine ganze Menge Bibelverse, die das zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel steht in den Psalmen, da sagt David: Nur in deinem Licht sehen wir das Licht. Gott, wenn du deine Taschenlampe anschaltest, dann sehen wir, wie die Dinge wirklich sind. Ja, das ist, was hier passiert ist, oder das ist die Folge des Sündenfalls. Weil wir diesen echten Norden, diese Ausrichtung auf Gott verloren haben, sind wir unserer Subjektivität unterworfen. Der Mensch ist in einen Zustand hineingekommen, wie Gott ihn eigentlich überhaupt nicht geschaffen hat. Ja. Und Gott sieht in diesem Moment, wo Gott diese Frage stellt, Mensch, wo bist du? Gott sieht in diesem Moment all die Kriege, all das Leid, was entsteht, weil Menschen aus Furcht handeln, weil Menschen aus Scham handeln, weil Menschen aus Angst oder aus einfach egoistisch handeln, weil sie was haben wollen. Ja. Das steckt in dieser Frage drin. Mensch, wo bist du? Wo bist du hingekommen? Ja. Gott weiß ganz genau, dass Adam, in welchem Gebüsch Adam da sitzt. Und Adam sagt hier: Ich hatte Angst. Zum allerersten Mal. Gott hat den Menschen nicht mit Angst geschaffen. Dass wir Angst haben, ist eine Folge des Sündenfalls. Und mit Angst meine ich nicht die uns natürlich eingebaute Vorsicht, ne, und Reaktion auf Gefahr. Das meine ich nicht damit. Sondern vor allem meine ich eine rationale Angst oder eine Sorge, die wir, selbst wenn wir gute Gründe haben, die dagegen sprechen, trotzdem nicht abschütteln können. Ja. Und dieses Wo bist du hingekommen, spiegelt sich vielleicht auch am deutlichsten in unserem Verstand, in unserem Geisteszustand. Ja. Ab jetzt wird der Mensch von Gedanken geplagt werden. Gott als innerer Ruhepol, als echter Norden ist nicht mehr da. Ja. Und dadurch, dass wir Gott als Zentrum verloren haben, sind wir auch nicht mehr fähig, über unseren Körper und unsere Begierden zu herrschen. Der Mensch ist in einen Zustand hingekommen, wo wir von Gedanken und Begierden manipuliert werden. Ja, wo wir ab hier wird der Mensch zum Tier, sozusagen, überspitzt gesagt. Und damit meine ich, er wird triebgesteuert. Wir haben nicht mehr die Kraft zu herrschen. Der Mensch ist nicht mehr unabhängig und frei. Gott hat uns unabhängig und frei geschaffen, aber wo sind wir hingekommen? Wo sind wir jetzt? Ja, wir haben bittere Kämpfe mit manchen Lüsten und Begierden auszufechten, wo wir ganz genau wissen, das sollten wir lieber nicht tun, weil es gefällt Gott nicht. Oder wenn wir keine Christen sind, wollen wir es nicht tun, weil wir wissen, das ist gesellschaftlich vielleicht nicht akzeptabel. Ja. Und ein dritter Vers, um diese erste Staffel zusammenzufassen, ist in Genesis 4, Vers 16. Ja, kurze Zeit später, nachdem Gott diese Diagnose stellt, wo bist du hingekommen, wird das auch deutlich, wo der Mensch hingekommen ist. Ein Mensch bringt seinen Bruder um, Kain bringt Abel um. Und er weigert sich auch noch, das irgendwie zuzugeben. Und dann ist das Endresultat, dann verließ Kain die Nähe des Herrn. Ja, ist interessant. Gott kommt zu Adam. Adam versteckt sich. Gott kommt zu Kain. Es gab anscheinend gab es einen Ort, wo Gott in irgendeiner Form nahe war. Wenn man da genauer einsteigen möchte oder richtig tief theologisch bohren möchte, es gibt einige interessante theologische Abhandlungen dazu. Eden war eigentlich der erste Tempel auf der Erde. Ne? Ganz, ganz interessantes Thema. Und Kain hat es hier nicht ausgehalten. Es ist nicht Gott, der den Menschen verlässt. Das ist ganz wichtig. Kain haut ab. Adam versteckt sich. Wir sind in einen Zustand hineingekommen, wo wir vor Gott Angst haben und wo wir vor Gott weglaufen. Und das liegt auch daran, weil wir uns nackt fühlen, weil wir diesen Sinn für einen Mangel ständig mit uns tragen. Und Kain, hier steht, er wohnte im Lande Not. Und Not, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, bedeutet das Land des ruhelosen Lebens. Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit. Der Mensch, in dem Vers vorher, ist der Mensch egoistisch geworden, triebgesteuert, voller Scham, voller Furcht. Und jetzt kommt auch noch Rastlosigkeit und Heimatlosigkeit dazu. Und der Mensch verliert im Grunde hier die Fähigkeit, einfach anzukommen und zu genießen. Und das ist das sozusagen das Ende von Staffel 1, wenn wir weitermachen. Ja, der Mensch entscheidet sich selbstbezogen zu leben. Die Konsequenzen, Furcht, Scham, Nacktheit, also Nacktheit metaphorisch, ne, als Mangelbewusstsein. Er verliert sein Zuhause. Der Mensch unterwirft sich nicht dem fürsorgenden Gott, seinem Schöpfer, sondern er kommt unter die Herrschaft anderer, viel grausamerer Götter. Macht, Sex, Geld, das sind die Götter, denen wir jetzt unterworfen sind. Und es gibt von diese berühmte Rede von einem Nichtchristen, von David Foster Wallace, und seine berühmte Commencement Speech, This is Water heißt die im Original, Dies ist Wasser, wo er dann sagt vor den gesammelten Absolventen einer Universität, jeder Mensch betet an, ihr habt nicht, die einzige Wahl, die ihr habt, ist, was ihr anbetet. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr anbetet. Aber was ihr am Ende Endeffekt anbetet, wird euch auffressen. Das hat David Foster Wallace gesagt. Schaut euch die Rede, ist eine super Predigt. Wahrscheinlich eine der besten Predigten, die ein Nichtchrist je gehalten hat. Ja. Kurze Zeit später hat er sich umgebracht. Er hat wahrscheinlich die Rede wirklich aus seinem Herzen gesagt und das erkannt. Er hat nicht die Lösung gesehen, aber er hat es erkannt. Ja. Anstatt dass der Mensch frei und unabhängig ist, sich fruchtbar ist und sich mehrt und über die Erde herrscht, wird er beherrscht und durch ihn bekommen diese grausameren Götter auch die Macht über die Erde. Und das verbreitet sich aus. Und in 1. Mose 6 lesen wir, und Gott sah auf die Erde hinab und ein jegliches Sinnen oder Trachten des Herzens der Menschen war böse. Jede einzelne Gedanke, jede einzelne Absicht war böse. Das ist das Endergebnis, was dann passierte. Anstatt dass der Mensch über die Erde herrscht, wird diese Erde von grausamen Göttern beherrscht. Die gesamte Menschheit kennt ihren Schöpfer nicht mehr. Und Timothy Keller sagt, die einzige zentrale Lehre des Christentums, die man wirklich empirisch beweisen kann, ist wahrscheinlich die Lehre vom Sündenfall. Das kann man tatsächlich wissenschaftlich untersuchen. Und da gibt es ein paar, ich predige ja ab und zu darüber, will ich jetzt nicht wiederholen. Ja, aber das Endresultat aus Staffel 1, das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. So, also kein Happy End. Ja, gucken wir uns an, was in der nächsten Staffel geschah, Staffel 2. Und da habe ich einen Vers ausgewählt, Staffel 2 habe ich ganz kurz gemacht, keine Angst. Abraham soll gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Nationen der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Ja. Gott gibt nicht einfach auf, nur weil der Mensch ist vermasselt. Aufgeben gibt es bei Gott eh nicht. Und Gott wird auch von seinem Ziel die ganze Erde nicht ablassen. Aber es gibt keinen einzigen Menschen mehr auf dieser Welt, der irgendwie an Gott glaubt oder der irgendwie Gott kennt. Und Gott sucht solche Menschen. Und er findet in Abraham einen Menschen, der ihm ein ganz bisschen vertraut. Und dieses ganz bisschen, daraus wird eine Geschichte. Das ist die gesamte Staffel 2. Der Mensch Abraham vertraut ihm immer mehr und immer mehr. Und Gottes Plan, und irgendwann wird aus seinen Nachkommen wird eine ganze Nation. Und Gott kriegt sozusagen wieder einen Fuß in die Tür. Die Nationen der Erde haben sich andere Götter gewählt, denen sie anbeten. Die Bibel nennt das Heer des Himmels. Und jetzt gibt es wieder ein Volk auf diesem Planeten, was sich freiwillig dem Schöpfergott unterwirft und anbetet. Gott bekommt einen Fuß in die Tür. Ne? Er findet einen Menschen, der ihm völlig vertraut, nicht von Anfang an. Aber im Gegenzug, Abraham gibt alles für Gott, verdeutlicht in der Geschichte mit seinem Sohn auf dem Berg. Und im Gegenzug gibt Gott seinen Sohn für dieses Volk und damit auch für die ganze Menschheit. Und jetzt hat Gott wieder ein Volk und es gibt wieder eine Gruppe, durch die Gott auch wieder herrschen kann und Segen bringen kann. Aber die Probleme aus Staffel 1 sind noch nicht behoben. Und das Volk gibt sich alle mögliche Mühe, mit diesem Gott irgendwie die Beziehung aufrechtzuerhalten. Aber Furcht, Scham, Nacktheit, Egoismus sabotieren immer wieder. Gott schickt Propheten, die das korrigieren. Die Propheten werden umgebracht. Es funktioniert nicht. Und am Ende haben wir das gleiche Ende, den gleichen Ausgang wie in Staffel 1. In Staffel 1 war der Mensch am Ende nicht mehr frei und unabhängig, sondern wurde beherrscht von seinen Trieben und von anderen Göttern. Und hier haben wir die Nation Gottes, Israel, ist nicht mehr unabhängig und frei am Ende, wird von anderen Mächten beherrscht. Babylon und Rom, Persien, Assyrien gab es auch noch und so weiter. Ja. Das im Grunde das Gleiche, was sich in der ersten Staffel abgespielt hat, findet jetzt in einem noch größeren Rahmen genauso statt. Und jetzt kommen wir zu Staffel 3. Ja. Und da habe ich drei Trailer, sozusagen drei Previews. Was alles in Staffel 3 passiert, erzähle ich euch nicht heute. Ja, das ist Staffel 3, fängt mit der Weihnachtszeit an. Aber ich gebe euch jetzt einen Ausblick, was alles in Staffel 3 uns erwartet. Und als erstes fangen wir mit dem allerletzten Vers aus dem Alten Testament an. Und da heißt es in Malachi 3, Vers 23 und 24, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht in Bann schlagen muss. Und kennt ihr das, wenn ihr so einen Trailer von einem neuen Film oder von einer neuen Serie guckt, dann ist immer so, was wird alles angedeutet? Was wird alles passieren? Hier wird einiges angedeutet. Ein Elia wird kommen, ah, okay, Elia war jetzt im Alten Testament nicht so der Typ, mit dem man groß Party machen konnte. Ne? Da fiel mal Feuer vom Himmel und dann regnete es mal 3,5 Jahre nicht und dann starben Leute und dann starben noch mehr Leute. Oh, okay. Aber immerhin, dieser Elia wird anscheinend was Gutes tun. Der wird die Familien aussöhnen. Warum das denn? Warum nicht? Warum wird er nicht gleich den Weltfrieden bringen? Weil die Probleme aus Staffel 1, Egoismus, Selbstbezogenheit, auf sich selbst schauen, Furcht, Scham, Angst, die Probleme werden zuallererst in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen und zuallererst in unserer Familie sichtbar. Hier wird das Problem des Sündenfalls zuerst deutlich. Und es macht keinen Sinn, um den Weltfrieden zu kämpfen, wenn wir keinen inneren Frieden und vor allem keinen Familienfrieden haben. Vor 2 Tagen sehe ich einen YouTuber, den ich gerne gucke, postete ein Bild von seiner ganzen Familie, also Familie seiner Frau und alle, und sagt so, mittlerweile sind die Weihnachtsfeiern bei uns ja ganz gut, aber früher war das immer die Zeit des Jahres, wo Mama ihren Meltdown hatte und am Ende war Mama nur noch am Heulen. So, ne? Das ist so ein bisschen das Klischee, ne? Weihnacht, große Familienfeier und am Ende eskaliert alles. Wurden ganz viele Filme drüber gedreht, und Komödien und so, aber ist leider die traurige Wahrheit. Ne? Am Fest des Friedens eskalieren wir mal kurz alles. So, ja? Da werden die Probleme des Sündenfalls, die Probleme aus Staffel 1, holen uns da ein. Und dieser Elia, der kommt, um das zu beheben. Das wird angedeutet. Und das ist aber noch nicht das Ende. Dann wird noch was angedeutet. Bei meinem Kommen, Gott selber wird kommen. Ja, Gott wird die Sache selber in die Hand nehmen. Ah, das Experiment mit, okay, der Mensch versucht es, ist anscheinend beendet. Ne? Lektion gelernt. Der Mensch schafft es nicht, die Nation schafft es nicht. Gott wird selbst kommen und für Veränderung sorgen. Aber es erfordert eine gewisse Vorbereitung. Ja? Und es hat Konsequenzen, wenn Gott kommt. Damit ich bei meinem Kommen das Land nicht in den Bann schlagen muss. Das wird in Staffel 3 passieren. Dann der nächste Trailer, Staffel 3. Der ist besonders vielsagend. Einmal bitte weitermachen. Ja. Ne? Was seht ihr da? Nichts. Nach diesem Vers aus Maleachi passiert 400 Jahre lang nichts. 400 Jahre lang kein Prophet mehr. Ja, doch, es gibt ein paar Propheten, aber die erzählen alle irgendeinen Blödsinn. Und nachher ist allen klar, okay, die waren nicht von Gott. Die schreiben auch eine ganze Menge Bücher und Schriften, aber ist auch ganz schnell klar, nee, das ist nicht so wirklich von Gott. Ne? Nichts. Zwischen Maleachi und Matthäus oder Markus oder den Evangelien vergehen 400 Jahre. Und keine Nachricht von Gott. In der Theologie wird das the silent years genannt, die stillen Jahre. Ja. Israel darf zurück aus der Gefangenschaft, die werden kommen zurück, bauen den Tempel, aber das ist nicht so ganz wie früher. Als der Tempel fertig ist und alle sich freuen, freuen sich nicht alle. Ein paar von den Alten, die heulen, weil sie merken, es ist nicht so. Es ist nicht so wie früher. Und Israel bleibt ein Vasallenstaat. Die sind nicht frei. Ja? Und klar, man wünscht sich die gute alte Zeit zurück. Ja? Mit Tempel, mit König, mit Unabhängigkeit. Aber das passiert nicht. Stattdessen, also mit dem Nichts, das stimmt auch nicht so ganz. Gott redet nicht, Gott lässt auch nichts aufschreiben, aber es ist nicht so, dass nicht nichts passiert. Es passiert eine ganze Menge, nämlich, das wird in dem das passiert. Persien, Griechenland, Ägypter, Syrer, Römer. Es ist eine gewaltige Zeit, diese 400 Jahre, eine Zeit gewaltiger politischer Umbrüche. Persien geht unter, wird von den Griechen platt gemacht. Griechenland wird eine neue Weltmacht unter Alexander, aber nicht so lange. Alexander, in der Legende nach, mit Mitte 30 säuft er sich zu Tode, weil er deprimiert ist darüber, dass er kein Land mehr erobern kann. und er hat keine Nachkommen. Stattdessen wird sein Reich unter seinen Generälen aufgeteilt. Die Generäle davon sind nicht ganz so von Alexanders Format, ne? Und das zersplittert. Die Ptolemäer landen in Ägypten, das waren eigentlich auch Griechen. In Syrien landen die Seleukiden, eigentlich auch Griechen. Also Griechen. Damals war alles Griechenland, weil Alexander alles eingenommen hat. So, ne? Also das ist, nagelt mich jetzt nicht fest. Ne? Aber und dann passiert Folgendes. Griechenland zerfällt in kleinere Reiche. Die Ptolemäer besetzen Palästina, Israel. Dann kommen die, unter den Ptolemäern ging es auch noch so. Mit den Griechen und den Ptolemäern haben die Israeliten sich eigentlich ganz relativ okay verstanden. Man ist ausgekommen. Israel war aber nicht frei. Dann kommen die Seleukiden. Und da gab es so ein paar Typen, Antiochus Epiphanus, also schon sein Name, der erschienene Gott hat er sich genannt. Ja, Antiochus, der erschienene, der war wahrscheinlich so, das war ein kleiner Hitler, der hat die Juden gehasst. Und dann wird alles nur noch schlimmer. Ja, Israel wird die Wegführung nach Babylon war eigentlich das erste große nationale Trauma. Aber jetzt kommt das zweite nationale Trauma, denn dieser Antiochus Epiphanus fängt quasi den ersten Holocaust an und macht eine gewaltige Judenverfolgung. Und das endet damit, dass er eine Sau im Tempel opfert, den Tempel, eine Zeus-Statue aufstellt und wirklich alles, was den Juden heilig ist, und das ist für uns vielleicht schwer vorstellbar, aber das war wahrscheinlich mit der größte Schock für die Juden. Und der Schock war, dass Gott das zulässt, dass so ein Typ das machen kann. Und danach entsteht Aufruhr, die Makkabäer-Aufstände und das alles. Die Juden fangen einen Guerillakrieg an mit den Seleukiden. Und für kurze Zeit schaffen sie sogar ihre Unabhängigkeit, ungefähr so 60 vor Christus oder so. Weiß nicht genau. Aber dann kommen die Römer. Ein ziemlich berühmter General, Pompeii. Und beide Seiten, sowohl die Juden als auch die anderen, haben den Pompeio, der hatte eine Legion in Damaskus, haben ihn um Hilfe gebeten. Er hat einfach sich auf die Seite geschlagen, die ihm mehr Geld geboten hat. Kommt rein, macht alle platt. Und was macht so ein guter Römer natürlich? Er entweiht auch nochmal den Tempel. So, das war so der Hauptgrund, warum die Römer so verhasst waren bei den Juden. Und anstatt, dass die gute alte Zeit zurückkommt, das war wieder die Hoffnung, als Israel dann für kurze Zeit so wieder unabhängig waren, blüht wieder diese Hoffnung, jetzt wird alles vielleicht wieder so wie früher. Vergiss es. Die Römer kommen und die Römer sind eine ganz andere Liga als die Ptolemäer, Seleukiden oder die Griechen oder sonst irgendwer. Die Römer, die verstehen einfach gar keinen Spaß, die verstehen einfach nur eine Sprache und das ist Macht. Und dann, also das sind die 400 Jahre, extreme politische Umbrüche, politische Machtverschiebungen. Das ganze politische Machtzentrum, was vorher im Osten war, in Babylon, in Persien, verschiebt sich jetzt nach Rom, nach Westen wieder. Und jetzt der letzte Trailer von Staffel 3. Der sehen wir auf einer der nächsten Folien. Den kann man mit diesen drei Begriffen charakterisieren. Ja. Im vorigen Trailer wurde gezeigt, dass gewaltige politische Umbrüche stattfinden. Jetzt passiert aber das, was auf großer Ebene, auf der großen politischen Bühne stattfindet, findet auch im Kleinen statt, in Israel. Es gibt gewaltige gesellschaftliche Umbrüche. Und zwar gab es eine große Gruppe, die der Sadduzäer, die waren, manchmal werden die auch dann noch so Hellenisten genannt, das waren eigentlich Leute, die wollten sich mehr, die haben sich für andere Kulturen geöffnet, die haben politischen Einfluss erstrebt Und am Ende wurden sie von Griechen oder Römern finanziert. Und die wurden, das waren sozusagen dann die offiziell finanzierten Priester in dem Tempel. Und das war warum war das so ein riesiger Umbruch? Weil die waren gar nicht aus der Linie Aarons. Zum ersten Mal wird diese Tradition gebrochen. Und das klingt jetzt alles gar nicht so schlimm, aber am Ende war das eine rein politische Geschichte, wer im Tempel dient und wer von wem finanziert wird. Und zudem kam noch, dass die Sadduzäer den jüdischen Glauben einfach mal komplett wegrationalisiert, also alles Übernatürliche wegrationalisiert haben. Sie haben nicht mehr an die Auferstehung geglaubt. Der Glaube ist komplett diesseitig geworden. Ja. Und als Gegenbewegung dazu, ne, als Gegenbewegung, man könnte das ganz, ganz, ganz grob vereinfacht zu diesen liberalen Sadduzäern, gibt es die Pharisäer. Die wollen die Schrift bewahren. Die wollen die jüdischen Gesetze, die jüdische Kultur bewahren. Und sie machen das natürlich in guter Absicht. Die ursprüngliche Absicht der Pharisäer war, weil wir Gottes Gesetz nicht eingehalten haben, Gottes Wort nicht beachtet haben, ist die babylonische Gefangenschaft passiert. Deswegen achten wir jetzt umso mehr auf Gottes Wort und auf die Heilige Schrift, damit das nicht nochmal passiert. Aber in ihrer guten Absicht und in ihrem Eifer schaffen sie ein rigides, brutales religiöses System, was sie selber nicht einhalten können. Zudem fördern die Pharisäer noch den Nationalismus in Israel und predigen Abgrenzung von anderen Kulturen. Bis hin, dann gab es noch so eine richtige Randgruppe, die Zeloten, das waren dann quasi so die jüdischen Dschihadisten, die sich dann... Ne? Und die Pharisäer, sind das die Guten? Nein, das sind auch nicht die Guten. Es wird in Staffel 3 dann sehr schnell deutlich, wenn man die Evangelien liest. Und dann gibt es noch die Essener, über die ist weniger bekannt, weil die haben sich in der Wüste versteckt. Aber das waren die Apokalyptiker. Oder man könnte so sagen, das waren die Verschwörungstheoretiker. Die haben sich einfach komplett abgezogen und gesagt, die Welt geht eh unter. Also ne, der Messias wird jetzt bald, in ein paar Tagen, Wochen, Jahren wird der Messias kommen. Und es hat alles keinen Sinn, sich hier überhaupt noch um irgendetwas Gedanken zu machen. Wir gehen in die Wüste oder wir leben abgeschieden und warten. Es kann jederzeit passieren. Ja. Und in so einer Zeit, wo so krasse Polarisierungen stattfinden, ist das immer auch relativ normal, dass man solche Apokalyptiker hat. Ja. Und ich widerstehe jetzt der Versuchung, irgendwelche Parallelen zu heute zu ziehen. Ne? Machen wir überhaupt nicht. Ne? Weil heute ist das ja nicht so, dass die Gesellschaft immer mehr polarisiert und sich zerspaltet. Oder? Und dass wir immer mehr, wir haben immer mehr Leute, denen das alles zu viel wird. Ja? Aber das war damals auch so. Und heute, in Zeiten von Corona und sowas, ist das vielleicht ganz, haben wir vielleicht ein bisschen mehr die Kapazität, uns in die Leute, in die Lage der Leute damals hineinzuversetzen. In welchen Spannungsverhältnissen die da alle standen. Ja. Und das Resultat hier ist am Ende das Setting, ne, anstatt dass Israel alle Völker segnet, ne, sie hassen ihre Nachbarn, sie hassen die Samariter, sie hassen alle anderen Völker. Manche hassen sie auch zu Recht, weil sie von denen wirklich brutal unterdrückt wurden, ne, wenn es denn ein zu rechtes Hassen, also man kann den Hass verstehen, so, sag ich mal, es gibt keinen rechten Hass. So. Und das finale Setting in Staffel 3 ist dann, wir haben eine Zeit extremer politischer Umbrüche, extreme gesellschaftliche Polarisierung, Spaltung. Ne? Und am Ende kommt alles anders, als man denkt. Es kommt anders, als die Sadduzäer sich das vorstellen. Es kommt definitiv anders, als die Pharisäer sich das vorstellen. Ja? Alle lagen falsch. Und die gute alte Zeit kommt nicht mehr zurück. Und das ist sozusagen das Setting, der Kontext, in dem die Adventszeit beginnt. Und wir haben noch einen kleinen Spoiler. ne, zum Ende. Und zwar in Galater 4, Vers 4. Was, Gott, was machst du die ganze Zeit eigentlich? Ne? Das. Als die Zeit erfüllt war. Gott wartet. Gott wartet auf einen bestimmten Zeitpunkt. Und das ist nicht das erste Mal in der Bibel, dass er das macht. Gott hat das Volk Israel so lange in Ägypten gelassen, bis die Zeit erfüllt war. Bis die Missetat der Amoriter voll war. Gott wartet. Und Gott kann auch mal 400 Jahre warten. Ne? Ich kann das nicht. Ich bin vorher tot. Ich kann auch keine 40 Jahre warten. Also, nee. Ne? Aber Gott wartet. Und Gott hat einen Plan, wie er die Fehler aus Staffel 1, nämlich Furcht, Scham, Nacktheit, Egoismus, reparieren kann. Und Gott hat auch einen Plan, wie er die Fehler aus Staffel 2, nämlich dass Israel im Grunde ein nationalistisches Volk geworden ist, anstatt ein Segen für alle anderen Kulturen zu sein. Ja, Gott hat auch eine Idee, wie er das beheben kann. Ja, und Gott wird den Frieden der ganzen Menschheit reparieren und allen Völkern Frieden bringen. Und dann heißt es ganz am Ende, einer der allerletzten, das ist jetzt wirklich so der Spoiler, einer der allerletzten Verse in der Bibel, ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Gott hat sein Ziel aus dem Garten Eden nie aufgegeben. Eine große Familie, die zusammen mit ihm die Welt regiert und ordnet. In einer Weise, dass alle Frieden auf Erden haben. Ja. Aber die gute alte Zeit wird nie zurückkommen. Denn Gott macht es immer neu und anders. Das ist vielleicht für uns das Erste, ja, wo einige von uns vielleicht ein bisschen jetzt mal loslassen müssen. So, Gott macht was Neues, was anders Gutes, was anders Neues. Und das ist natürlich schwierig, weil wir uns das nicht vorstellen können. Wir wollen, klammern immer an die gute alte Zeit. Der Tempel und das, so wie die Juden das unter David hatten, das nie wieder, wird es so nicht mehr geben. Aber es wird was Besseres geben. Und Gott erstellt im Grunde in diesen 400 Jahren, wo gar nichts, wo scheinbar gar nichts, gar kein Reden Gottes ist, Gott erschafft ein neues Bühnenbild für seine letzte Staffel. Und wir kriegen das nicht mit, weil der Vorhang ist zugezogen, wenn im Theater das Bühnenbild geändert wird. Gott bringt in diesen 400 Jahren alles in Position. Ja? Und die Frage ist, mit der wir schließen, bist du bereit für die letzte Staffel? Bist du bereit für das Kommen des Königs? Und ob du bereit bist oder nicht, ja, oder bist du bereit dafür? Bist du bereit, dich auf all die Veränderungen einzulassen? Das war die Frage für die Menschen damals. Und wir sehen das in den Evangelien, wie schwer die Jünger sich damit getan haben. Jesus, kannst du bitte die Römer umbringen? Also umbringen haben sie nicht gesagt, aber ne, es war impliziert, kannst du bitte jetzt hier dich als König ausrufen und dann die Römer alle platt machen? Und Jesus so, nein, eigentlich will ich allen Frieden bringen, sogar euren Feinden. So, oh Jesus, können wir die Feinde nicht lieber doch umbringen? Nein, Frieden im Herzen für alle. Ah, hat ein bisschen gedauert, ja, bis das ankam. Ja. Die guten alten Zeiten werden nicht zurückkommen und es spielt keine Rolle, ob früher alles besser war oder nicht. Ja? Denn du bist für eine Zeit wie diese geboren. Und ihr könnt nur in dieser Staffel leben, die jetzt sich gerade abspielt. Und stellst du dich dieser Wahrheit oder nicht? Lässt du den König des Friedens an dein Herz ran? Lässt du dich verarzten sozusagen? Und manchmal muss der Arzt halt die Wunde auch, wenn die eitrig ist oder so, muss er sie aufschneiden. Und das ist nicht immer angenehm. Ja? Manchmal muss Gott uns auf unseren eigenen Unfrieden, auf unsere Schamfurcht, auf unseren eigenen innere Unruhe erstmal hinweisen und sagen, guck mal da, Guck mal, was wir da in dieser finsteren Ecke deines Herzens noch so finden. Ja. Damit ist, solange du auf der Erde damit rumläufst in deinem Herzen, ist Frieden auf Erden nicht möglich. Ja. Jesus muss auch in der Krippe deines Herzens geboren werden, als König des Friedens. Amen. Vater im Himmel, wir haben das bitter nötig, dass du die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu den Vätern wendest. Wir haben das bitter nötig, dass wir auf unser eigenes Herz gucken oder uns von dir unser Herz zeigen lassen und mit all unserer inneren Unruhe, Scham, Furcht, Angst und Nacktheit und Selbstbezogenheit zu dir kommen. Wir wollen dir sagen, komm auch in unseren Stall. Wir warten auf dich, du König des Friedens, dass du bei uns alle Tränen abwischst und allem Leid ein Ende machst. Amen.